»Du bist dir sicher, dass das hier das richtige Buch ist?« erkundigte sich Galadon. »Ich habe ein wenig Übung im Lesen reiner Aonentexte, mein Freund.« Raoden deutete auf ein Aon, das sich auf einer der Anfangsseiten des Buches befand. »Das hier bedeutet Aon Dor.« Galadon nickte. »Na gut, Sule. Trotzdem beneide ich dich nicht um die Aufgabe. Das Leben wäre um einiges einfacher, wenn dein Volk nicht so lange gebraucht hätte, ein Alphabet zu erfinden, Kolo.«
»Die Aonen waren ein Alphabet«, sagte Raoden. »Bloß eben ein unglaublich kompliziertes. Das hier wird nicht so lange dauern, wie du denkst. Mit der Zeit sollte mir wieder einfallen, was ich in der Schule gelernt habe.«
»Sule, manchmal bist du so optimistisch, dass mir ganz übel wird.« »Gehe ich recht in der Annahme, dass wir dann die anderen Bücher wieder an ihren Ursprungsort zurückkarren können?« In Galadons Stimme schwang eine gewisse ängstliche Sorge mit. Die Bücher bedeuteten ihm viel. Raoden hatte eine gute Stunde gebraucht, um den Dula zu überreden, ihn die Buchdeckel abmachen zu lassen. Und es war offensichtlich, welch großes Unbehagen es dem Hünen bereitete, dass die Bücher dem schmierigen Dreck von Elantris ausgesetzt waren. »Das dürfte klar gehen«, sagte Raoden. Keines der anderen Bücher handelte von Aon Dor. Und obwohl es sich bei manchen um Tagebücher oder andere Niederschriften handelte, die Hinweise enthalten konnten, hatte Raoden den Verdacht, dass keines davon so nützlich sein würde wie das Buch vor ihm. Vorausgesetzt, er war in der Lage, es zu übersetzen. Mit einem Nicken machte Galadon sich daran, die Bücher einzusammeln. Dann blickte er ängstlich nach oben, als vom Dach her ein Knarzen zu ihnen drang. Galadon war überzeugt, dass die gesamte Konstruktion früher oder später zusammenstürzen und ihm unweigerlich auf den glänzenden dunklen Schädel fallen würde. »Mach dir nicht so viele Sorgen, Galadon«, sagte Raoden. »Mare und Riil wissen, was sie tun.« Galadon runzelte die Stirn. »Nein, Sule, das stimmt nicht. Ich meine, mich daran zu erinnern, dass keiner von beiden auch nur den blassesten Schimmer hatte, was sie tun sollten, bevor du sie dazu gedrängt hast. Was ich damit sagen wollte, ist, dass sie qualifiziert sind.« Raoden warf einen zufriedenen Blick an die Decke. Nach 6 Tagen Arbeit war nun ein Großteil des Daches fertig. Maresche hatte eine lehmartige Masse aus Holzstückchen, Erde und dem überall anzutreffenden elantrischen Dreck ersonnen. Kombinierte man diese Mischung mit den herabgestürzten Tragbalken und den nicht allzu verfaulten Überresten an Tuch, hatte man genug Material, um eine Decke zu errichten, die vielleicht nicht hochwertiger als ihre Vorgängerin war, aber zumindest den Anforderungen genügte. Raoden lächelte. Die Schmerzen und der Hunger waren zwar immer vorhanden, aber die Dinge liefen so gut, dass er beinahe in der Lage war, die Schmerzen zu vergessen, die ihm ein 50 Prellungen und Schnitte verursachten. Durch das Fenster zu seiner Rechten konnte er sein neuestes Bandenmitglied sehen, Loren. Der Mann arbeitete in dem weiträumigen Bereich neben der Kirche, der wahrscheinlich einmal ein Garten gewesen war. Ausgestattet mit einem frisch angefertigten Paar Lederhandschuhe, schaffte Loren gemäß Raodens Anweisungen Steine fort und entfernte Abfälle, sodass allmählich die lockere Erde darunter zum Vorschein kam. »Was soll das bringen?« fragte Galadon, der Raodens Blick aus dem Fenster gefolgt war. »Das wirst du schon noch sehen«, sagte Raoden mit einem geheimnisvollen Lächeln. Galadon schnaubte verärgert, während er einen Arm voll Bücher aufhob und die Kapelle verließ. In einer Hinsicht hatte der Dula recht behalten. Sie konnten nicht darauf bauen, dass neue Elantria so schnell hintereinander in die Stadt geworfen wurden, wie Raoden es anfangs erwartet hatte. Vor Lorenz' Ankunft tags zuvor waren 5 ganze Tage verstrichen, ohne dass sich das Stadttor auch nur einen Spalt breit geöffnet hatte. Raoden hatte großes Glück gehabt, dass er Maresche und die anderen in so kurzer Zeit aufgesammelt hatte.
»Lord Lebensgeist?« fragte eine Stimme unschlüssig.
Als Raoden zur Eingangstür der Kapelle blickte, wartete dort ein unbekannter Mann darauf, dass man von seiner Anwesenheit Notiz nähme. Er war dünn, hatte eine gebückte Haltung und das Gebaren eines Mannes, der daran gewöhnt war, Unterwürfigkeit zu zeigen. Raoden vermochte nicht mit Sicherheit zu sagen, wie alt der Mann war. Die Schaot ließ für gewöhnlich jeden viel älter wirken, als er tatsächlich war. Dennoch hatte er das Gefühl, dass dieser Mann tatsächlich alt war. Hätte er Haare auf dem Kopf gehabt, wären sie weiß gewesen, und seine Haut war schon lange vor der Schaot runzelig gewesen.
»Ja?« fragte Raoden neugierig. »Was kann ich für dich tun?«
»Milord«, setzte der Mann an.
»Sprich nur weiter«, ermunterte Raoden ihn.
»Nun, Eure Lordschaft, mir sind da so einige Sachen zu Ohren gekommen, und ich habe mich gefragt, ob ich mich euch vielleicht anschließen könnte.«
Lächelnd erhob Raoden sich und ging auf den Mann zu.
»Gewiss könnt ihr euch uns anschließen. Was ist euch denn zu Ohren gekommen?«
»Nun«,
der betagte Elantria wand sich nervös,
»manche Leute auf der Straße sagen, dass deine Anhänger nicht so hungrig sind. Man sagt, du verfügst über ein Geheimnis, das die Schmerzen vertreibt. Ich bin nun schon seit beinahe einem Jahr in Elantris, Milord, und meine Verletzungen werden mir mittlerweile fast zu viel. Da habe ich mir gedacht, ich könnte entweder euch eine Chance geben oder mir ein Plätzchen in der Gosse suchen und mich den Hoet anschließen.«
Raoden nickte und legte dem Mann die Hand auf die Schulter. Sein Zeh brannte noch immer, allmählich gewöhnte er sich zwar an den Schmerz, aber er verschwand niemals. Begleitet wurde das Ganze von der nagenden Pein in seinem Magen. »Ich bin froh, dass ihr hergekommen seid. Wie heißt ihr?«
»Kahar, Milord.«
»Also gut, Kahar. Was habt ihr gemacht, bevor die Schaot euch ereilt hat?«
Kahar blickte ins Leere, als befinde er sich in Gedanken auf einer Reise in eine weit entfernte Vergangenheit.
»Ich muss wohl geputzt haben, Milord. Ich glaube, ich habe Straßen gefegt.«
»Wunderbar. Auf jemanden mit euren besonderen Fähigkeiten habe ich gewartet. Maresche, seid ihr da hinten?«
»Ja, Milord«,
rief der spindeldürre Kunsthandwerker aus einem der Hinterzimmer. Einen Augenblick später erschien sein Kopf im Türrahmen.
»Hat sich in den Auffangvorrichtungen, die ihr installiert habt, zufälligerweise etwas von dem Regen letzte Nacht gesammelt?«
»Selbstverständlich, Milord«, sagte Maresche ungehalten.
»Gut, zeigt Kahar hier, wo das Wasser ist.«
»Sicher.«
Maresche winkte Kahar, ihm zu folgen.
»Was soll ich mit Wasser anfangen, Milord?«
wollte Kahar wissen.
»Es ist Zeit, dass wir aufhören, inmitten von Schleim und Dreck zu leben, Kahar«, sagte Raoden. »Der Schmutz, der Elantris bedeckt, lässt sich entfernen. Ich habe einen Ort gesehen, an dem das geschehen ist. Lasst euch Zeit und überanstrengt euch nicht, aber putzt dieses Gebäude Zentimeter für Zentimeter, kratzt jedes bisschen Dreck ab und wascht jeden Schmutzpartikel fort.«
»Und dann werdet ihr mir das Geheimnis zeigen?« fragte Kahar hoffnungsvoll.
»Vertraut mir.«
Kahar nickte und folgte Maresche aus dem Saal. Raudens Lächeln verlor sich, als der Mann fort war. Das Schwierigste an seinem Anführerdasein hier in Elantris war, seine optimistische Grundhaltung zu bewahren, deretwegen Galadon ihn immer aufzog. Diese Menschen, selbst die Neuankömmlinge, standen gefährlich knapp davor, die Hoffnung aufzugeben. Sie glaubten verdammt zu sein und gingen davon aus, dass nichts ihre Seelen davor bewahren konnte, wie Elantris selbst zu verfaulen. Raoden kämpfte gegen viele Jahre alte Vorurteile und die allgegenwärtigen Kräfte von Hunger und Schmerz an. Er hatte sich selbst nie als übermäßig fröhlichen Menschen betrachtet, doch hier in Elantris reagierte Raoden mit kämpferischem Optimismus auf die vorherrschende Atmosphäre der Verzweiflung. Je schlimmer die Dinge wurden, desto entschlossener war er, ohne Klagen damit fertig zu werden. Doch die erzwungene Fröhlichkeit hatte ihren Preis. Er konnte spüren, wie sich die anderen, selbst Galadon, auf ihn verließen. Als einziger Mensch in ganz Elantris durfte Raoden seine Schmerzen nicht offen zeigen. Der Hunger nagte in seiner Brust wie ein Insektenschwarm, der nach draußen gelangen wollte, und die Schmerzen von etlichen Verletzungen untergruben gnadenlos seine Entschlossenheit. Er war sich nicht sicher, wie lange er es noch aushalten würde. Nach knappen anderthalb Wochen in Elantris waren die Schmerzen bereits so stark, dass es manchmal schwierig war, sich zu konzentrieren. Wie lange würde es dauern, bis es gar nicht mehr funktionierte? Oder wie lange, bis er wie Shaors Männer zu einem Tier degenerierte? Eine Frage bereitete ihm größere Angst als alle anderen. Wenn er fiel, wie viele Menschen würden mit ihm fallen? Und dennoch musste er die Last tragen. Wenn er nicht die Verantwortung übernahm, würde es niemand tun, und diese Menschen würden Sklaven ihrer Qualen oder der brutalen Schläger auf den Straßen werden. Elantris brauchte ihn. Wenn es ihn verbrauchte, sollte es ebenso sein.
»Lord Lebensgeist!« rief eine hektische Stimme.
Raudin blickte auf und sah den besorgten Saolin hereinstürzen. Der Söldner mit der krummen Nase hatte sich einen Speer aus einem nur halbwegs verrotteten Stück Holz und einem scharfen Stein gebastelt und patrouillierte nun regelmäßig durch die Gegend um die Kapelle. Das narbige, elantrische Gesicht des Mannes wies etliche Sorgenfalten auf.
»Was ist los, Saolin?« fragte Raudin beunruhigt.
Bei dem Mann handelte es sich um einen erfahrenen Krieger, der sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen ließ.
»Eine Gruppe bewaffneter Männer ist auf dem Weg hierher, Milord. Ich habe 12 von ihnen gezählt, und sie tragen stählerne Waffen bei sich.«
»Aus Stahl?« fragte Raudin. »In Elantris? Ich wusste gar nicht, dass es hier so etwas gibt.
Sie kommen schnell näher, Milord«, sagte Saolin. »Was sollen wir tun? Sie sind schon beinahe hier.«
»Sie sind hier«, sagte Raudin, als eine Gruppe Männer durch die offene Eingangstür der Kapelle stürmte. Saolin hatte recht. Etliche Männer trugen stählerne Waffen, auch wenn die Klingen angeschlagen und rostig waren. Die Truppe war ein finster, dreinblickender, unangenehmer Haufen, der von einer vertrauten Gestalt angeführt wurde, oder zumindest aus der Entfernung vertraut.
»Karata«, sagte Raudin.
Lohen hätte am Vortag ihr gehören sollen, doch Raudin hatte ihn ihr weggeschnappt. Anscheinend war sie gekommen, um sich darüber zu beschweren. Im Grunde war es nur eine Frage der Zeit gewesen. Raudin warf Saolin einen Blick zu. Der Soldat schob sich Stück für Stück vorwärts, als sei er begierig, seinen behelfsmäßigen Speer auszuprobieren.
»Weicht nicht von der Stelle«, befahl Raudin.
Karata hatte eine Glatze, die sie der Schaot verdankte, und sie hielt sich schon so lange in der Stadt auf, dass ihre Haut anfing, runzelig zu werden. Sie hatte jedoch ein stolzes Gesicht und entschlossene Augen, die Augen eines Menschen, der sich den Schmerzen noch nicht ergeben hatte und das auf absehbare Zeit auch nicht tun würde. Sie trug dunkle Kleidung aus zerschlissenem Leder, für elantrische Verhältnisse geschickt gearbeitet.